Ich glaube, das Maximale, woran man denken kann, ist im Moment, wie kann man dafür sorgen, dass hier einfach nicht so viele Zivilisten sterben in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, Jahren.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, eigentlich wollte ich diese Woche eine Folge aus Grönland mit euch teilen. Ein Gespräch, das ich geführt habe mit einem Menschen, der in Grönland sehr, sehr viel über die Geschichte dieses Landes weiß. Er hat mit mir darüber auf Deutsch gesprochen und ich fand dieses Gespräch wahnsinnig spannend und wollte das einfach mit euch erleben, wie die Geschichte dieses Landes ist. Aber wir haben in der Redaktion diskutiert, sehr viel. Eigentlich waren wir uns alle einig, wir können in einer Woche wie dieser keine Folge aus Grönland machen, sondern müssen etwas über Israel, über den Iran machen. Und eigentlich wollten wir eine Folge machen, die mal einen Deep Dive in die Geschichte des Irans uns gibt, aber es gibt so viel zu besprechen. Und ich hatte gehofft, dass nach dem Gespräch mit Steffi Henschke ich Klarheit hatte. Aber stattdessen bleibt, wie so oft nach diesem Gespräch, nur Orientierung. Aber vielleicht ist das in diesen Tagen schon genug. Denn was gerade zwischen Israel und dem Iran passiert, ist keine Randnotiz mehr, war es eigentlich auch nie, sondern es ist ein globaler Konflikt, der es eigentlich auch schon immer war. Raketen auf Tel Aviv, Evakuierungsaufrufe aus Teheran, US-Truppenverlagerung, massive Opferzahlen und mittendrin die Frage, stehen wir an der Schwelle zu einem dritten Weltkrieg oder sind wir längst mittendrin? Ich spreche mit der Korrespondentin, mit der Zeitkorrespondentin Steffi Henschke, die in Tel Aviv lebt. Sie erzählt von schlaflosen Nächten im Bunker, von der Angst auf den Straßen, von der Hilflosigkeit und Wut, aber auch von der Komplexität dieses eskalierenden Krieges. Und auch vom Schweigen aus dem Iran, weil es so schwer ist, mit Menschen in Kontakt zu treten. Wir reden über die Geschichte des Hasses zwischen Israel und dem Iran, über eine Gesellschaft, die auf Trauma funktioniert und darüber, warum viele Israelis diesen Krieg für notwendig halten und andere ihn einfach nur überleben wollen. Es ist ein langes Gespräch geworden, eins, das Fragen offen lässt, aber vielleicht hilft, besser zu verstehen, wie fragil der Zustand dieser Welt gerade ist. Freitag letzte Woche ging es los. Wir haben jetzt, heute ist Mittwoch, also 5 Tage später. Wie ist die Situation in Tel Aviv? Frage 1 und Frage Anschluss 2 gleich. Hast du Kontakt zu Menschen aus Teheran oder aus dem Iran und weißt, wie die Situation vor Ort dort ist über persönliche Kontakte?
Die Stimmung in Tel Aviv ist so, dass wenn du mir sagst, dass heute Mittwoch ist, dann ist das eine voll hilfreiche Information für mich, weil ich glaube, dass man hat in den vergangenen Tagen so ein bisschen das Zeitgefühl verloren. Es ist niemand auf der Straße. Aber wenn ich dir sage, es ist niemand auf der Straße, kann ich dir nicht sagen, ob das die ganze Zeit so war oder ob das nur seit gestern oder vorgestern so ist. Ich glaube, die gezielten Angriffe auf Wohngebiete, wie wir sie erlebt haben, haben sehr viel verändert. Also vor allen Dingen der gezielte Angriff auf Bat Yam, die Rakete, die dort eingeschlagen ist, auch die Tatsache, dass es sich bei diesen ballistischen Raketen, dass die ja mit vielen 100 Kilo Sprengköpfen besetzt sind und richtige Krater reingeschlagen haben. Also in Bat Yam, das ist 3 Kilometer entfernt von Tel Aviv, also von Jaffo, vom Süden, wo ich lebe. Da sind 1500 Menschen evakuiert worden. Die genaue Todeszahl kenne ich gar nicht. Die letzte Nachricht, die ich gelesen habe, war, dass immer noch eine Frau vermisst wurde unter den Trümmern und einfach einen richtigen Krater reingeschlagen hat. Und ja, wie gesagt, es ist ein paar Kilometer entfernt und in dem Luftschutzbunker, in dem ich mich befunden habe, haben wir die Detonation richtig laut gehört. Und so ist die Stimmung. Also die Menschen laufen an den Häuserwänden entlang und immer in der Nähe von einem Bunker. Und eigentlich, man muss wirklich sagen, seit gestern Nacht gab es keinen Alarm mehr. Also es ist eigentlich relativ ruhig in den letzten Stunden. Aber ich glaube, das kommt bei vielen Menschen gar nicht wirklich an, weil sie in den vergangenen Tagen so wenig geschlafen haben, dass sie sich mit ganz wenig auseinandersetzen können. Also auch so das Gefühl ist nicht so, okay, ist Krieg. Wie geht es den Menschen im Iran? Wie guckt die Welt auf uns? Was will Netanyahu? Was passiert als nächstes? Ich glaube, so viel können ganz viele Menschen gerade gar nicht denken, sondern sie sind wirklich einfach vollständig übermüdet und haben das noch nicht mal so richtig verarbeitet. Ne? Also das, was für eine Situation das jetzt ist.
Kurze Zwischenfrage dazu. Ja. Sollte man demnach diese Vox Pops, diese Stimmen vom Volk, die man in den Nachrichten sieht aus Israelis, sollte man die eigentlich dann mit so einer gewissen Vorsicht genießen, weil die Menschen traumatisiert und übermüdet sind? Weil die werden gerade.
Ja, ich glaube auch, also wir Reporter doch eigentlich auch. Also es kann mir niemand erzählen, dass wir nicht eigentlich auch total übermüdet sind. Dein System kann nicht runterfahren, wenn du nicht weißt, wann der Alarm losgeht. Und diese Alarme, also Israel ist ja gewöhnt. Ich komme auch gleich zu der Frage, zu deiner zweiten Frage. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, hier nochmal zu sagen, es ist ja nicht die Ukraine. Israel hat ja eine ganz arge Kultur von, wie gehen wir mit Raketenalarm um und Luftangriffen, aber auch Luftabwehr. Und da merkt man jetzt einfach, wie es ist eine ganz andere Zeitrechnung. Das sind nicht mehr wie die Raketen aus Gaza, wie sie die Hamas früher geschossen hat. Das war ja wirklich so, der Alarm ging los, die Sirene draußen, die geht an und man hat anderthalb Minuten, sich in Sicherheit zu bringen. Und dann stellt man sich in den Hausflur, damit man nicht von einem Schrapnell getroffen wird, wenn die Rakete abgeschossen wird. Und hat vielleicht, macht die Fenster zu, damit nicht irgendwie so ein kleines Schrapnellstückchen im Fenster landet. Und dann war immer klar, vielleicht kommt es zu einer schweren Eskalation mit der Hezbollah. Also ne, spätestens dann nach dem 7. Oktober, da gab es dann schon so Szenarien, die der Heimatschutz hat dann darauf vorbereitet. Man muss irgendwie Vorräte haben, man sollte gucken, ob man irgendwas unter der Erde hat, einen Schutzraum. Aber das war irgendwie sehr abstrakt. Das war eine ganz, ganz abstrakte Gefahr. Und die hat sich halt auch nicht verwirklicht, weil ja die israelische Eskalation dann gegenüber der Hezbollah ja wirklich ganz arg zur Schwächung der Hezbollah geführt hat in relativ kurzer Zeit. Und dann ist das alles wieder so ein bisschen abgeflacht. Und was es halt gab, waren die Angriffe der Houthis aus dem Jemen. Und da hat das Heimatschutz, also die Homefront Command, haben was Interessantes eingeführt vor, ich weiß es nicht mehr, 2-3 Monaten. Und zwar, dass man eine Pre-Warning bekommt. Also man bekam jetzt immer eine Vorabwarnung, eine Rakete oder mehrere Raketen aus dem Jemen nähern sich Israel. Und dann wusste man hat so 3, 4, 5 Minuten Zeit, bevor draußen dann diese normale Sirene anfängt. Mhm. Und man konnte so Schuhe anziehen und alles Mögliche schon so vorbereiten, aber man musste trotzdem, ging es nur darum, sich wieder ins Treppenhaus zu stellen, um nicht von dem Schrapnell getroffen zu werden. Auch wenn es, also so, natürlich sind es ballistische Raketen, aber es ist ja keine runtergekommen, man konnte sich nicht wirklich vorstellen, was ist da eigentlich für einen Sprengsatz, glaube ich, drin.
Ja, man hat es ja auch gesehen jetzt in diesen Aufnahmen, wie krass diese Raketen waren, die jetzt in Tel Aviv eingeschlagen sind.
Das wusste halt keiner, weil vorher ist ja keiner eingeschlagen. Und jetzt kam der iranische Beschuss und dann war man so, das ist halt more of the same, aber halt wieder sehr viele. Und erst dann, als die wirklich gemerkt haben, krass, die treffen, jedes Mal, wenn sie angreifen, treffen sie zumindest einmal, setzte sich das dann so ein bisschen durch. Und am Anfang war aber auch das System relativ gut, weil man bekommt mittlerweile so einen ganz komischen, wie so einen Erdbebenalarm oder Notfallalarm auf das Telefon, was direkt vom Provider, glaube ich, kommt. Und da heißt es dann Extreme Alert, something is happening. Und dann soll man sich in die Nähe des Shelters begeben und hat 10 Minuten Zeit, um dann dahin zu gehen. Dann kommt unterwegs irgendwann diese Warnung, Achtung, iranische Raketen nähern sich. Und dann kommt der richtige physische, also dieser Alarm draußen, die Sirene, wo es heißt, jetzt muss man in den Shelter gehen. Und das hat sich, entschuldige, dass ich da so aushole, Thilo, aber das hat sich in den letzten Tagen wieder verändert. Dieses Zeitfenster funktioniert nicht mehr. Sehr viele Menschen kriegen diese Alarm nicht. Die Armee hat sich entschuldigt, dass es irgendwie ein Mail-Functioning gibt. Wir hatten vor 2 Nächten 2 Minuten Zeit, um zum Luftschutzpunkt da zu rennen. Anstatt 10 davor. Und dann ging es halt nicht mehr um kleine Schrapnelle, sondern dann geht es darum, dass man halt nicht dass diese 900 Kilo Sprengköpfe halt nicht auf einem landen.
Ist die israelische Bevölkerung enttäuscht? Weil das ist ja jetzt eigentlich der Einsatz, also das, was seit Jahrzehnten versprochen oder seit mehreren Jahren versprochen wird, dieser Iron Dome. Ich habe mal einen Verantwortlichen von Rafael interviewt. Rafael Industries ist die Firma, die für den Iron Dome und diese andere Version, David Sling, und da gibt es noch eine dritte Variante, die noch verantwortlich ist. Und der meinte zu mir im Interview, ja, 10% kommen eigentlich durch. Aber damit meinte er eben diese Raketen aus Gaza. Also die etwas einfacheren und nicht so großen Schaden anrichten. Und ich habe ihn damals aber gefragt, ja gut, 10% bei 100 Raketen sind immer noch 10 Raketen. So. Und ich hielt es immer noch, 10 Raketen sind ja immer noch tödlich und können immer noch Leute treffen. Und das ist, ich meine, dieses Ding kostet Milliarden im Betrieb. Überall in Israel stehen diese Abschussrampen für diese Raketen. Und Ich wäre jetzt enttäuscht als israelische Bevölkerung, wenn das dann, also wenn diese Raketen, die nun wirklich bedrohlich sind, durchkommen.
Ich glaube, die Israelis sind gerade einfach so froh wie nie darüber, dass es das gibt. Also die verstehen jetzt halt, man versteht jetzt noch mehr, dass es halt kein Ukraine-Szenario ist. Wenn nur wenn trotz dieser Abwehr so viele durchkommen, musst du dir mal vorstellen, wie das Land jetzt hier aussehen würde nach diesen ganzen iranischen Raketen seit Freitag.
Also man ist nie davon ausgegangen, dass 100% abgefangen wird. Man hat immer Schäden gerechnet und das ist jetzt nur von der Qualität dieser Bomben überrascht, dass sie so groß ist, der Schaden, den sie anrichten. Oder ging man davon aus?
Nee, es ist einfach, man wusste es nicht. Also Israelis haben ja eine Kriegsroutine und sie reagieren immer, sie wirken so abgeklärt, weil sie eine Kriegsroutine haben. Und immer wieder, wenn sich die Routine ändert, siehst du natürlich eine Veränderung. Und das ist halt, was sich gerade irgendwie sehr ad hoc immer wieder verändert hat. Und ich glaube zum Beispiel, was jetzt gerade erst so richtig ankommt, ist die Frage, was ist denn, wenn das nicht in ein paar Tagen vorbei ist? Was ist denn, wenn der Iran gar nicht auf volle Eskalation setzt, sondern so bleibt wie vergangene Nacht, so 10 Raketen hier, 10, also 10 Raketen um Mitternacht, 10 Raketen nochmal irgendwie um 2 Uhr nachts, teilweise so, dass man gerade aus dem Shelter raus ist und dann geht der Alarm wieder los. Das ist ein bisschen was, bei denen jetzt gerade ankommt, weil das ist halt was, wo sie dann denken, okay, man braucht halt wirklich die USA, um das jetzt wieder zu stoppen. Also das, wie gesagt, das ist wieder so eine Art von, glaube ich, Ankommen in der Realität. Wenn man so viel Erfahrung hat mit Krieg und auch mit diesen ganzen Narrativen teilweise, also diesem, für Israelis war immer klar, man muss irgendwann was gegen das iranische Regime machen, dass das jetzt ankommt. Aber darüber hinaus, glaube ich, sind sie nicht enttäuscht. Die Tatsache, dass es zum Beispiel eine relativ umfassende Struktur an Untergrundbunkern in Tel Aviv gibt, da sind, glaube ich, sehr viele Menschen gerade sehr glücklich, dass die Stadtverwaltung von Tel Aviv sich da gut drum kümmert. Mit Aircondition, mit Toiletten, teilweise mit Wi-Fi, mit Fernsehern. Also da hast du Leute, die patrouillieren da, dass nichts geklaut wird. Du hast Freiwillige, die bringen Matratzen runter. Das ist eine richtige Community-Atmosphäre da unten. Es ist wirklich dieses Übermüdetsein. Also einfach gar nicht mehr so richtig klar denken können. Aber soll ich zu deiner zweiten Frage kommen?
Ja, unbedingt.
Ich habe Freunde im Iran, ich war im Iran. Ich traue mich gerade nicht so richtig, mit denen in Kontakt zu treten direkt, weil ich ja in Israel bin. Ich will denen halt nicht sie in irgendeine Art von Bedrängnis bringen oder dass ihre Situation gefährlicher machen, als sie ohnehin schon ist. Und weiß das auch. Also ich sehe halt einfach, dass sie sich nicht politisch äußern. Ich sehe aber, dass sie so kleine Nachrichten schicken, wie zum Beispiel, das habe ich gelesen, jetzt wo die Menschen in Teheran flüchten, dass sie halt überall Katzenfutter hinterlassen für die Straßenkatzen.
Oh.
Und oder dass es gibt wohl einen Sänger, der durch die Straßen geht für diejenigen, die nicht weg konnten, die nicht flüchten konnten, der ihnen irgendwie nachts versucht, ein bisschen Hoffnung zu geben. Und halt Aufrufe von wegen so, das ist nicht unser Krieg, wir wollen das nicht. Aber weiter geht's nicht und ich glaube, viel mehr können wir auch nicht erwarten aus dem Iran. Also jeder, der mal im Iran war in den vergangenen 10 Jahren, weiß, wie strikt die Nachrichtenkontrolle ist. Da. Also ich habe dann noch die Fälle zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, mit denen jungen Menschen, die damals von dieses Video Happy aufgenommen haben und dann verhaftet wurden. Also das ist halt die Zeit, in der ich im Iran war und und auch nie wieder sicherlich hin können werde, weil ich einfach viel zu lange in Israel jetzt gearbeitet habe. Aber das ist halt so der Iran, wie ich ihn kennengelernt habe. Die Menschen haben einfach wahnsinnige Angst vor dem Regime.
Wenn wir ein bisschen über den Iran sprechen, es gibt mich macht das fast traurig, dass es 5 Tage gedauert hat, dass aus diesem furchtbaren Krieg wieder so eine kulturideologische Debatte gemacht wurde. Darüber will ich gar nicht unbedingt mit dir reden, aber ich finde, wir müssen einmal darüber sprechen, was dieser Iran eigentlich ist, was seit 1979 in diesem Land so passiert ist und warum diese Erzfeindschaft zwischen Israel und Iran besteht, weil die besteht ja nicht erst seit der Iran droht, damit Atombomben sich zu bauen, beziehungsweise seit Netanyahu sagt, die haben jetzt Atombomben gebaut. Diese Feindschaft existiert ja schon viel länger. Und vielleicht kannst du einmal, und ich werde dich dazwischendurch unterbrechen, wenn ich eine andere Frage dazu noch habe, mal so erzählen, wie dieser Hass zwischen Israel und dem Iran entstanden ist.
Es ist sehr gut, dass du mich das fragst und ich würde mich trotzdem, weil ich ein bisschen müde bin, auf den ganz tollen Überblicksartikel viel konzentrieren von meinem Kollegen Omid Rezai von der Zeit, von Zeit Online, Volontär. Und der hat das schon relativ zeitnah nach dem Hamas-Angriff auf Israel im Oktober 2023 mal aufgeschrieben, also die Geschichte des Hasses. Und ich finde, da sieht man halt ganz gut, dass es halt, es geht ganz viel um die islamische Führung, um das Regime, das einfach antisemitisch ist und Israel dafür hasst, dass es Kontrolle hat über Jerusalem und über also Jerusalem und Ost-Jerusalem mit Tempelberg und Felsendom und Al-Aqsa-Moschee. Und dass sich aus diesem Antisemitismus sehr viel speist. Und ich finde das an der Stelle einfach so wichtig zu erwähnen, dass es halt, dass dieses Regime ja nicht den Iran und das Ganze, die Geschichte des Iran repräsentiert. Also,
und. Das ist ja auch alles relativ neu, oder? Ich meine, es haben im Iran ja mal über 200.000 Menschen gelebt, die jetzt nach Israel geflohen sind. Ich glaube, 80.000 oder 90.000 Juden sind es insgesamt gewesen. Ich habe diese Zahl korrigiert, ich habe das in einem anderen Podcast mal gehabt. Und das ist ja kein Phänomen, was seit Jahrtausenden existiert, sondern das ist ja ein Werkzeug dieses Hasses, das ja neu ist. Oder relativ neu im Sinnbild der Geschichte.
Du meinst, ja, das ist nach der Revolution oder nach halt sozusagen der Etablierung und Machtübernahme des weiterhin seit dem kontrollierenden und regierenden Regimes entstanden. Und du siehst es ja wirklich, wir haben hier in Israel, gibt es viele persische Juden, Iraner, also jüdische Iraner, die dann eben mit ihren Eltern damals geflüchtet sind und nach Israel geflüchtet sind. Und die teilweise noch Verwandte im Iran haben. Also ich glaube, es leben noch um die 10.000 Juden im Iran aktuell. Und während die aber früher in der öffentlichen Verwaltung tätig waren und im System sozusagen wirken konnten, sind sie einfach systematisch verdrängt worden in den vergangenen Jahrzehnten. Und da hat sich einfach ich glaube, dass man viel, wenn wir darüber reden, wie hat sich eigentlich das Regime im Iran radikalisiert und verschärft, ist halt der Umgang mit Israel so ein bisschen vielleicht sinnbildlich dafür, also würde ich jetzt mal so sagen. Und natürlich hast du halt auch, ich weiß, was ich auch interessant finde, ist Netanyahu und dieser Obsession, wie ja viele sagen. Also er spricht ja seit er an der Macht ist, immer wieder von der iranischen Bedrohung. Das hat natürlich, glaube ich, auch nochmal eine Rolle gespielt. Also dass es ja auch nicht ungehört blieb, wie das iranische Regime mit Israel umgeht. Als ich in Teheran war, war gerade Al-Quds-Tag, also Jerusalem-Tag. Und da waren Riesenproteste und die ganzen Straßenzüge, da waren riesige Graffiti von Netanyahu mit der riesengroßen antisemitischen, ne, Hakennase. Der Hass auf Israel wird auf jeden Fall als Propagandamittel gebraucht, um das eigene System und Regime, glaube ich, da zu stabilisieren.
Diese Debatte, die gerade geführt wird um diese Atombombe, die ist doch älter als Netanyahu und Khomeini, oder? Die Atombombe hat doch schon Ahmadinejad als Druckmittel benutzt. Ich erinnere mich so an Aufnahmen wie der Iran schon immer gedroht hat, wir löschen dieses Land aus mit einer Atombombe. Und ich erinnere mich, dass es schon vor 10, 15 Jahren diese Angst gab, dass einfach dort der nächste Atomkrieg ausbricht.
Ja, aber das ist alles, also zu sagen, auch wenn du sagst, vor 10, 15 Jahren ist ja trotzdem, das Regime ist ja das, also das ist ja seit der Revolution, seit 79. Oder? Will ich sagen, jetzt was Falsches?
Ja. Also das, aber es wundert mich, dass jetzt so eine Überraschung auftaucht, auch in der Debatte. Ich wollte nicht über die Debatte reden.
Ja.
Weil ich wollte die nicht weiter befeuern. Aber einmal müssen wir kurz drüber reden, vielleicht doch. Es wundert mich, dass jetzt so Netanyahu zum Beispiel, oder Israel, nee, Netanyahu vorgeworfen wird, dass er diese Atombombe, diese vermeintliche, diese Urananreicherung um 60%, als falschen Grund des Angriffs gewählt hat. Aber die gibt diesen Grund der Atombombe und der möglichen Atombombe, den hat doch auch Iran geschaffen. Es ist ja nicht so, dass wie zum, also dass das wie zum Beispiel im Irakkrieg, dass die USA behauptet, dort gibt es Gaswaffen. Die gab es nie und der Irak hat immer gesagt, haben wir nicht und wir wollen es nicht haben. Aber im Iran war es ja immer so, dass dort eben gedroht wurde mit dieser Atombombe und mit dem möglichen Besitz einer Atombombe. Deswegen überrascht mich das jetzt so, dass Netanyahu vorgeworfen wird, er würde so tun, als hätte der Iran eine Atombombe.
Ja, aber Netanyahu wird ja eh die ganze Zeit alles vorgeworfen. Also Netanyahu wird ja auch vorgeworfen, dass er auf jeden Fall Trump da hineingezogen hat und Trump von gar nichts wusste. Also wir sehen, ich finde, wenn es um Israel geht, und da sind, das ist jetzt halt wieder so ein Beispiel, ganz oft finde ich ganz merkwürdig verkürzte Debatten, anstatt das dann irgendwie auseinander zu klamüsern und zu sehen, okay, warum denken wir das? Und natürlich kann man sagen, warum musste Israel jetzt mit diesem Angriff starten, 2 Tage bevor die Verhandlungen hätten weitergehen sollen offiziell. Warum jetzt? Ich finde, diese Frage ist absolut legitim. Aber die Frage, warum, ist irgendwie, verstehe ich auch nicht ganz. Also da komme ich nicht ganz hinterher. Ich glaube, da sehen wir einfach gerade, wie sich jetzt wieder doch Menschen mit einer bestimmten Ideologie und Agenda da einfach wieder mit reinmischen und da mit dieser Brille einfach drauf gucken. Und so einfach ist es nicht. Also es gab natürlich, hast du beim Iran, ist eine Geschichte von ganz vielen Ungerechtigkeiten und kolonialen Interessen, die da irgendwie auf Kosten der Iraner irgendwie umgesetzt wurden. Und gleichzeitig ist es aber nicht so, dass man jetzt per se sagen kann, glaube ich, dass alle Menschen im Iran nicht froh, also dass sie eigentlich froh sind, vielleicht, wenn das Regime fällt und dass sie vielleicht Unterstützung bräuchten. Man kann aber trotzdem, das ändert nichts daran, dass es völkerrechtswidrig ist, einen Angriff zu starten. Und es ändert nichts daran, dass die Idee, dass Netanyahu da einen Regime-Change bringen könnte, völlig verkürzt ist. Also weißt du, man muss das alles so, finde ich, auseinanderziehen gerade eigentlich, was passiert, anstatt es halt auf irgendwelche kurzen Wahrheiten runterzubrechen. Und das ist ja genau das, was du gerade angesprochen hast, was ja genau trotzdem wieder passiert. Was ich aber finde, was in sehr wenig Kreisen vergleichsweise passiert. Also ich bin schon überrascht. Wir sehen schon in vielerlei Berichterstattung und viel, was ich jetzt höre, bin ich wirklich überrascht, wie differenziert eigentlich der Blick darauf ist. Und da rede ich jetzt nicht von so Sachen, wie was Friedrich Merz gesagt hat, das Stichwort Drecksarbeit.
Furchtbar. Also das ist furchtbar. Also so wie kann man denn, also wie kann ein Bundeskanzler so über diesen Krieg, der ja Opfer fordert, zivile Opfer fordert, was immer furchtbar ist, so reden. Das hat mich so schockiert.
Ja, aber ich finde, da sieht man halt, also mich auch, also und da sieht man halt auch, dass es ganz lange schon in Diskurs in bestimmten Sicherheitskreisen oder auch außenpolitischen Kreisen über die Frage, wie geht man mit dem iranischen Regime umgibt. Und es gibt immer diese Stimmen, die gesagt haben, so Israel, also vor allem in Israel, glaube ich, gibt es Stimmen, die sagen so, wir machen die Drecksarbeit. Also das ist, glaube ich, da ist einfach was übernommen worden, vielleicht unreflektiert, was eine Innensicht darstellt. Auch die Innensicht, der zu kritisieren ist und zu problematisieren ist. Also das ist halt, es gab jetzt hier neulich, vorgestern oder gestern, so ein Instagram-Video, wo Menschen in Tel Aviv vor den zerbombten Häusern Grüße in den Iran schicken sollten und so, ja, wir befreien euch oder ihr sollt euch befreien, wir hoffen, das klappt. Und ich dachte nur so, woher kommt der Gedanke, also warum brauchen Israelis das gerade, dass sie denken, den Menschen im Iran definitiv eine bessere Zukunft mit dem, was passiert, zu bringen? Man kann doch auch ehrlich sagen, dass es eine Angst ist.
Kann ich eine These äußern?
Ja.
Ich glaube, dass, also der Grund dafür könnte sein, dass das die kriegsverbrecherischen Entgleisungen in Gaza, dass man denkt, okay, da ist die größte Scheiße aller Zeiten passiert, so viel Leid ist dort entstanden, und man muss sich irgendwie sagen, vielleicht bringen wir dann Freiheit in den Iran mit dem, was wir gerade vorhaben. Irgendwie wie so eine Art, wie so ein Handel, so ein moralischer, der gemacht wurde. Das ist nur eine These, eine Überlegung, dass man auch diesen Relief als Bevölkerung Israels ja auch braucht, weil sich ja wirklich, ich würde sagen, ein Großteil der Menschen über das Leid Gazas bewusst ist. Es ist ja nicht so, dass es verheimlicht wird. Und es ist ja auch nicht so, dass sich die Bevölkerung in großen Teilen daran beteiligt. Dass dann eben sagt, naja, wenigstens können wir die Freiheit in den Iran bringen. Weil was ja der Blick von außen auf dieses Land ist ja schon so, dass es eine große Opposition gibt, die unorganisiert ist, aber es gibt eine Opposition, die Freiheit möchte.
Ich glaube auch, also finde ich, das ist eine total interessante und glaube ich gar nicht so falsche These und auch, aber auch, dass sich die Israelis ganz auf Dankbarkeit erhoffen würden. Also aus israelischer Sicht, und das, wie gesagt, kann man von außen kritisieren, muss man auch, aber zum Beispiel ist es halt, und da muss man auch ganz viel wegnehmen, was vor dem 7. Oktober war und auch wie die israelische Kriegsführung in Gaza sich in den vergangenen Monaten entwickelt hat. Ich glaube, da sind viele Israelis gar nicht hinterhergekommen. Die sind in ihren eigenen Bildern da noch in früheren Wirklichkeiten irgendwie stecken sie fest. Aber da geht es um so Sachen wie zum Beispiel, dass Syrer im Bürgerkrieg nach Israel evakuiert wurden und immer in Israel behandelt wurden. Es gab immer Low-Profile-Kooperationen mit anderen arabischen Ländern, wo Israel ganz viel medizinische Hilfe und Unterstützung geleistet hat. Und auch, dass zum Beispiel Menschen aus Gaza, wenn sie Behandlungen brauchten, teilweise von Menschen, die in den Kibbuzim ermordet wurden, oder denen geholfen wurden, dass sie in Israel medizinische Versorgung bekommen. Und das ist natürlich, das wird alles natürlich von außen nicht gesehen. Also diese Idee, dass man vielleicht mal sieht, dass die Israelis halt auch Menschen sind und dass sie eigentlich nichts Böses wollen, das steckt da, glaube ich, auch ganz viel dahinter. Also dass sie sagen, wir bemühen uns eigentlich, aber dieses Regime will uns halt töten. Und nichtsdestotrotz, wie gesagt, glaube ich halt, dass sie übersehen, dass es halt ein Narrativ ist, was sie trotzdem da sehr tief verinnerlicht haben. Und der zweite Punkt ist, das muss ich noch ganz kurz sagen, wir haben es ja gerade besprochen, es gibt ja ganz viele iranische Juden, persische Juden in Israel. Und die kommen natürlich genau mit dieser Perspektive. Die sagen immer, sie würden gerne irgendwann wieder zurück nach Teheran. Und das ist halt auch noch, das ist sozusagen deren Wirklichkeit, die da weitergeht.
Ist es so ein bisschen, ist es auch so ein bisschen, dass der Iran kennt eine freie Vergangenheit? Also wir kennen alle dieses immer und immer wieder rausgekramten Bilder von Frauen in Minirücken und freie Universitäten im Iran und irgendwie Freiheit in den 70ern und 60ern und eine total moderne Gesellschaft. Ist es so ein bisschen, weil der Iran das mal hatte, hofft die westliche Welt in Klammern mit einer gewissen Arroganz, das wiederherstellen zu können als Ideal?
Ach, nö, da muss ich wirklich sagen, also meine Geschichte im Iran oder meine Eindrücke aus dem Iran sind, dass die Menschen sind liberal. Also die Menschen dürfen nur nicht liberal nach außen sein. Also die müssen nicht, da ist nichts, das sozusagen wiederhergestellt werden muss. Da ist wenn was wiederhergestellt werden muss, dann ist es die Freiheit, so sein zu können. Oder das sozusagen, um diese Freiheit wiederherzustellen, muss halt natürlich dieses Regime irgendwie entmachtet werden, wo keiner weiß, wie das passieren soll. Aber schon, das ist ja noch viel krasser geworden seit den Protesten der vergangenen 2 Jahre. Aber schon als ich damals da war, war das so, dass man halt das Kopftuch nur, also wir waren 2016 damit, wir haben das Kopftuch halt nur hier angefangen. Mhm. Und dann hier hinten runter und haben uns auf Pinterest informiert, wie wir uns anziehen sollen, damit wir auf jeden Fall so liberal wie möglich angehen. Dann ging es um die Frage, geht das Oberteil quasi bis zum Ellbogen oder muss es noch ein Stück weiter runtergehen? Darf der Knöchel gezeigt werden? Wie viel davon Knöchel darf gezeigt werden? Und es war damals ein bisschen so der Tenor auf jeden Fall in Teheran, dass man die Frauen unterstützt, und die Menschen unterstützt, die da an den Strukturen, soweit es geht, irgendwie rütteln. Und sobald man aus dem öffentlichen Raum war, war klar, man nimmt alles ab und man unterhält sich ganz normal. Also sozusagen, das ist, da ist nicht, glaube ich, da muss nicht, das ist keine naive Vorstellung, dass der Westen da irgendwas historisch wieder her muss, was irgendwie weg ist. Das ist noch da, aber es ist halt versteckt und wir sehen es halt von außen nicht.
Was glaubst du, ist jetzt die Idee Trumps, der jetzt seit, da kam vorhin eine Eilmeldung, dass er irgendwie sagt, man weiß, also so auf eine ganz seltsame Art, ich sag euch nicht, was ich vorhabe, so vielleicht komme ich und mache mit und vielleicht mache ich auch nicht mit. Also was ist die Idee? Soll das eine Eskalation bedeuten oder eine Deeskalation? Ich habe kein Gefühl dafür. Wie wird es auch von vor Ort bewertet, die Journalisten und Journalistinnen, mit denen du ja auch Kontakt hast?
Ja, das sind zwei. Also zur ersten Frage muss ich nochmal daran erinnern, dass ich ja gerade mir einen kleinen Spickzettel rausgesucht hatte, um nicht zu vergessen, was ich alles sagen will. Deswegen, was will Trump? gute Frage. Es ist total schwer, einen Überblick zu behalten, was er eigentlich alles sagt. Ich kann dir auf jeden Fall beantworten, was die Menschen in Israel dazu denken. Die meisten Israelis sind davon ausgegangen, dass Trump Bescheid weiß und dass er eigentlich die ganze Zeit Bescheid wusste. dass ich glaube, die meisten Israelis, zumindest mit denen ich spreche, können sich nicht vorstellen, dass Israel das alleine wirklich gestartet hätte. Und dass sich die USA vor allen Dingen jetzt noch zurückhalten. Das ist wirklich interessant, weil wenn du von außen oder wenn ich Analysen mir aus dem Ausland durchlese, dann geht es ganz oft um die Frage, dass Netanyahu, wie gesagt, Trump überrumpelt hat und dass Trump auf jeden Fall nicht von Anfang an Bescheid wusste. Vielleicht war es auch Trump persönlich nicht, der das wusste, aber dass es in den USA, dass das nicht irgendwie besprochen wurde, wie gesagt, halte ich für absolut unwahrscheinlich, halten auf jeden Fall Israelis für absolut unwahrscheinlich. Und was will Trump darüber hinaus? Ehrlich gesagt, das wissen wir wirklich nicht. Ich finde, wir haben bis jetzt ja noch nicht verstanden, warum hat Netanyahu das am Wochenende gemacht? Gibt es einen größeren Plan?
Gab es auch eine größere Bedrohung, ist die Frage.
Genau. Das ist halt, das wissen wir halt nicht. Ich finde, das ist alles super gefährlich. Ich glaube, da bin ich wieder an diesem Anfangspunkt, mit dem man schläft gar nicht. Man kann sich mit ganz vielen gar nicht auseinandersetzen. Also eigentlich, was ist so die tiefere Dimension von dem, was hier passiert? Es gibt israelische Militärexperten, die sagen, wir nähern uns hier diesem Abnutzungskriegsprinzip und erinnern daran, dass halt das iranische Regime extrem zäh ist. Der Iran-Irak-Krieg dauerte 8 Jahre. Weißt du? So?
Das ist auch so für diese Angst die Besorgnis, die du geäußert hast, wie lange dauert das denn jetzt hier eigentlich noch? Müssen wir jetzt 8 Jahre lang immer in dieser Angst leben, jetzt alle 2 Minuten in den Bunker zu rennen?
Ja, und wir wissen doch einfach aus dem russischen sozusagen vollumfassenden Angriff seitdem auf die Ukraine, dass Kriege 2 Möglichkeiten, wie sie enden, schnell oder halt sehr lange gar nicht. Und wir sind jetzt halt noch in dem Zeitfenster, wo eine schnelle Lösung möglich wäre. Und die Frage ist halt, wie man die erreicht. Ich kann dir sagen, dass jetzt die Meldung kommt, dass die USA und Deutschland anfangen, endlich die Bevölkerung, also die Menschen mit der eigenen Staatsbürgerschaft zu evakuieren. Bisher haben die USA die Leute nicht aus Israel rausgeholt. Heißt das jetzt, sie haben es jetzt auf die Reihe gekriegt, das zu organisieren, oder heißt das, sie wissen, dass noch was Schlimmeres passiert?
Was ist deine Spekulation? Obwohl wir als Journalisten natürlich nicht spekulieren.
Ich glaube, sie wollen vorbereitet sein, dass vielleicht was Schlimmeres passiert. Also, dass sie die Menschen mit Schiffen jetzt wieder evakuieren, das war nach dem 7. Oktober auch so. Und es ist aber sehr aufwendig, diese Schiffe zu bringen, weil die Schiffe die können ja nicht schnell aus der Gefahrenbereiche auch wieder raus. Die müssen da ja erstmal wieder Richtung Zypern raustuckern. Das ist nicht so, glaube ich, nicht so ungefährlich, das logistisch alles zu organisieren. Und es sind sehr, sehr viele Menschen. Also du hast, glaube ich, 20.000 Deutsche mit Israelis mit deutscher Staatsbürgerschaft beziehungsweise Deutsche in Israel, also 20.000 davon oder 20.000 Deutsche in Israel, und dazu musst du nochmal alle Israelis rechnen mit deutscher Staatsbürgerschaft, die sozusagen über ihre Großeltern und so weiter eine deutsche Staatsbürgerschaft haben, und dann musst du mal rechnen, wie viele Israelis eine US-amerikanische Staatsbürgerschaft haben, und ich kann dir sagen, dass wer kann, glaube ich, jetzt gehen würde.
Aber eigentlich spricht doch alles dafür, dass es nicht 8 Jahre dauert, wenn du mal davon ausgehst, dass, also Hezbollah, wir fassen nochmal zusammen, Libanon, Hezbollah hat sich nicht mal beteiligt an den aktuellen Angriffen, ist ein Indiz für wahrscheinlich eine ganz große Schwächung, dass die Hezbollah einfach nicht in der Lage ist. Syrien, Assad existiert nicht mehr. Syrien versucht sich sozusagen zu Wiederaufbau in Syrien und kann auf gar keinen Fall sich an einem Krieg beteiligen. Das Einzige, was Israel macht, ist, oder nicht das Einzige, was Israel macht, sind Stellungen ehemalige zu beschießen und zu bombardieren, um Syrien zukünftig schwach zu halten, damit es sich nicht wieder radikalisiert und in 5 Jahren vielleicht angreift. Du hast Gaza, brauchen wir nicht drüber sprechen, absolute Katastrophe, von dort kann keine großen kriegerischen Angriffe kommen. Und dann hast du noch die Houthi, die von weit weg ihre Raketen abschießen, aber eben auch aus dem Wasser beschossen werden und unter Druck gesetzt werden von Briten, Amerikanern und Israelis. Und dann hast du jetzt noch den Iran, der eigentlich nicht mehr, also wie kann man denn glauben, dass das 8 Jahre halten soll? Also es wirkt ja eigentlich so, dass diese Achse des Widerstands komplett in sich zusammengefallen ist, schon jetzt.
Auf der anderen Seite gibt es die sagen, dass die 8-Jahres-Zahlung oder die Zählung der Jahre hat halt mit dem 7. Oktober angefangen. Und damit sind wir halt schon 20 Monate drin. Und die Houthis schießen halt weiter. Also die schießen, das sind immer, also das sind alles keine Decisive-Angriffe, sondern das ist einfach ganz viel Disruption. Da geht es darum, immer wieder Unsicherheit und Stress zu erzeugen. Und du weißt halt nicht, ob das iranische Regime jetzt in eine ähnliche Richtung geht. Und am Ende ist das iranische Regime halt nicht die Hezbollah. Also die Bomben, die sie gebraucht haben, um Nasrallah auszuschalten, die können sie halt so nicht im Iran anwenden. Die brauchen halt die US-Unterstützung. Einfach auch, ne, logistisch und für den Transport. Und das heißt, für diese Decisive-Sache bräuchte es die Unterstützung der USA. Gleichzeitig wissen wir überhaupt nicht, was passiert, wie hoch die Risiken sind, erstens. Und zweitens wissen wir nicht, ob das Trump wirklich machen wird. Und da sind, glaube ich, einfach gerade richtig, richtig viele Fragezeichen. Und ich weiß auch wirklich nicht, was besser ist. Ich glaube, das ist halt immer so, viele Israelis sind halt so, die sind eigentlich überzeugt davon, dass das richtig ist, was jetzt passiert.
Das ist, glaube ich, auch das, was vielen Israelis vorgeworfen wird.
Ja,
dem wurde aber auch
ja, Entschuldigung.
Nee, sag, ich wollte kurz eine Pause lassen.
Die Pager-Angriffe vorgeworfen und was sie vorher alles andere also gemacht haben. Und da muss man zum Beispiel sagen, dass mit Blick auf die Hezbollah, die war dann eben, die ist massiv geschwächt und diese Schwächung hat zum Sturz des Assad-Regimes massiv beigetragen. Also nicht alle Outcomes sind schlecht, von denen man am Anfang dachte, das ist auf jeden Fall falsch, das zu tun.
Was nützt Israel dieser Krieg, wenn du überlegst, dass weltweit die antisemitischen Übergriffe massiv gestiegen sind? Dass Juden und Jüdinnen irgendwie bei der Wahl in Frankreich Angst haben, weil eine antisemitische Linke gewonnen hat und jetzt französische Juden und Jüdinnen überlegen, irgendwie dieses Land zu verlassen. Also dieser Krieg hat ja im Nahen Osten Konsequenzen für die jüdische Bevölkerung weltweit und zwar nur negative Konsequenzen. Also was nützt dieser Krieg, wenn Juden und Jüdinnen so sehr wieder gehasst werden, offen? Also es ist doch, der Schaden ist doch so enorm.
Der Drops ist gelutscht. Also ich glaube, seitdem, dass es keine Empathie für die Opfer des 7. Oktober gab, aus ganz vielen progressiven Lagern, dass es ganz große Debatten darüber gab, warum unterstützt eine intersektionale feministische Linke nicht die Verbrechen gegen israelische Frauen. Das war, glaube ich, das war ein ganz arger Kipppunkt. Und die Tatsache, dass Israelis gecancelt werden, egal ob sie gegen die Besatzung sich engagiert haben oder wie sie politisch stehen, dass Künstlerinnen gecancelt werden, dass dieser ganze Boykottaufrufe sich ja wirklich auf alles in Israel bezieht und nicht nur auf diejenigen und vor allen Dingen halt damit ganz auf die trifft, die gegen die Netanyahu-Regierung engagiert protestiert haben. Das glaube ich, da ist vielen, das auf jeden Fall nicht mehr, spielt keine Rolle mehr. Also was wird die Welt von uns denken? Was ich dir aber sagen kann, ist, dass ich jetzt schon mitbekomme von Freundinnen und Freunden, die sich sehr viel engagieren gegen oder für eine bessere Sensibilisierung für die Verbrechen in Gaza und Hilfslieferungen organisieren für die Menschen in Gaza, dass die einfach richtig, also sie sind richtig, richtig traurig. Die sagen so, offensichtlich interessiert es niemanden, wenn wir getötet werden. So.
Es fällt mir wahnsinnig schwer, die richtigen Fragen zu stellen an der Stelle, weil das so, wenn man spürt und sieht es, wenn man sich mit einer Haltung, mit diesem Konflikt auseinandersetzt, aber eben nicht mit einer Meinung, sondern man guckt auf die Opfer auf beiden Seiten und es ist so, Mich macht das auch immer so traurig, dass irgendwie so viele Menschen eben, wir haben es letztes Mal besprochen, diese Empathielosigkeit, dass das irgendwie so, dieser Antisemitismus, dieses Antimuslimische, diese Empathielosigkeit, dass das alles Symptome unserer Zeit sind und diese Debatten dadurch so vergiftet sind, weil du kannst nur gegen die israelische Zivilbevölkerung agieren und Dreiecke in eine Uni machen, wenn du empathielos bist. Du kannst nur irgendwie die Opfer Gazas verhöhnen, wenn du empathielos bist. Das ist die Grundvoraussetzung dafür. Und das macht mich so fertig, dass wir, also auch wir beide, guck mal, wir immer wenn wir miteinander reden, reden wir ja auch durch einen Filter.
Weil ja, wir aber Angst haben. Menschlich sein. Also du kannst schon sagen, ich würde halt schon sagen, diejenigen, die den Israelis egal sind, das ist einfach schon ein tiefer Antisemitismus, der spricht, end of story. Diejenigen, die keine Empathie haben für die Menschen, die in Gaza getötet werden, das ist halt Rassismus, der spricht, end of story. Und du musst dich deinem inneren Rassismus stellen, du musst dich deinem inneren antisemitischen Mustern stellen, du musst dir irgendwie benennen können, reflektieren können und ernst nehmen, mitbedenken und das dann einfach gucken, das sind Menschen auf beiden Seiten und die haben alle ein Recht zu leben. Und dann muss man genau gucken, was ist zum Beispiel vielleicht eine sicherheitspolitische Erklärung für die Dinge, die passieren und die passieren werden? Was ist die moralische Rechtfertigung und was sind die Grenzen dieser moralischen Rechtfertigung? Und da sehen wir ja ganz große Clashes. Und aber nur das eine zu benennen und das andere zu sagen, ändert nichts daran, dass es halt einfach Menschen sind, die alle nicht das verdient haben, was da passiert. Oder? Also ich finde nicht, ich verstehe, dass wir durch den Filter gucken, aber ich finde, da kann man einen ganz leichten Unterschied ziehen. Also diejenigen, die das nur auf der einen Seite sehen oder auf der anderen Seite sagen, das ist, ich glaube da nicht an selektiven Humanismus. Das ist auf der einen Seite Antisemitismus, also auf der anderen Seite Rassismus.
Ja. Das fängt ja alleine da schon an, dass es irgendwie in deutschen Medien oder in ganz vielen Medien, es gibt so viele Kommentare zu der Situation von Journalisten, von Kolleginnen und Kollegen, die die Situation einschätzen, aber es gibt wahnsinnig wenig Kommentare gefühlt außerhalb von, sagen wir zum Beispiel von in der jüdischen Allgemeinen, die so einen jüdischen Kommentar oder einen israelischen Kommentar auf die Situation erlauben. Ich habe das Gefühl, es ist wieder so eine Situation, wo sehr, sehr, sehr viele Menschen eine Meinung zu einer Sache haben, die natürlich meinungsbildend auch ist. Und ich will irgendwie, dass wir mehr Stimmen zulassen.
Musst du mich nochmal kurz abholen, was für
ja, ich
Stimmen?
Bin selber, ich bin, also ich frage mich die ganze Zeit, wie wir eben diesen Diskurs, diesen total verkorksten Diskurs auflösen. Also was brauchen wir, um wieder vernünftig über die Situation im Nahen Osten, die ja nicht erst seit gestern so verkorkst ist, sprechen zu können? Was ist es?
Eigentlich, ich bin immer noch, das ist unser allererstes Gespräch, was wir jeweils miteinander geführt haben, setzt euch direkt damit auseinander. Also das geht halt leider nicht, aber man soll halt hinreisen. So, warum bin ich 2016 in den Iran gereist? Ich war damals schon vorher in Israel gewesen und ich wusste, dass es halt das Erzfeind-Szenario ist und ich wollte die andere Seite sehen. Ich wollte beide Seiten mich damit auseinandersetzen. Und ich habe im Iran damals Menschen getroffen, die keine schlechte Meinung zu Israel hatten. Die hatten ganz oft gar keine Meinung, weil sie nichts wussten. Damals war noch die Internetzensur sehr, sehr stark. Die wussten einfach ganz viel nicht. Ich habe mich damals mit einem Reiseführer unterhalten, der mir erzählte von seinem Wehrdienst. Also man muss ja, auch im Iran zur Armee gezwungen. Und ich erzählte dann nur, dass das halt in Israel auch so ist und dass ich halt Freunde habe, die das halt ganz schrecklich finden, dass sie zur Armee müssen. Und er war da ganz begeistert. Also er war da völlig, ich meinte so, was ist das in Israel? Die müssen zur Armee? Und ich meinte so, ja. Und dachte, ja, die erzählen uns immer hier, dass die Israelis die lieben es zu kämpfen, die lieben es zu töten. So, und ich so, nee. So, und dann meinte ich so, dann habe ich so ein bisschen erzählt und Fotos gezeigt und ganz große Begeisterung. Und es war so ein Gedanke von, die sind ja wie wir.
Ja, klar.
Und auch, dass das ist in den letzten Jahren noch stärker geworden, gerade Israelis, die gegen Netanyahu sind und hier ganz offen von, man driftet hier in eine Diktatur ab, also die wirklich ganz links stehen im Spektrum. Kennen noch viele Iraner aus Auslandsreisen. Also auch Iraner reisen gerne nach Indien, Iraner reisen gerne nach Südamerika und da trifft man dann halt Israelis. Also ich habe israelische Freunde, die iranische Freunde haben, weil sie sich im Ausland kennengelernt haben. Und das ist das Einzige, was hilft.
Sag mal, durch diesen Krieg seit dem 7. Oktober, seitdem dieser Nahostkonflikt bis reinreicht nach Europa, in die großen Städte weltweit, die Diskussionen an die Armutstische. Ist das der dritte Weltkrieg? Ist es eigentlich schon so? Ist es schon? Ich frage mich das. Wir sind alle so. Es gibt nur noch dieses Gegeneinander.
Ja,
du brauchst ja nicht mal eine AK-47 oder eine M16. Du musst ja nicht mal eine Granate aufeinander werfen. Wir entzweien uns doch aneinander gesellschaftlich überall in den Industrienationen gerade.
Ja, ich verstehe denn deine Panik. Ich glaube, das ist halt was. Wenn das der dritte Weltkrieg wäre, wäre das gar nicht so ein furchtbares Szenario, weil das heißt ja nur, dass manche Leute einfach mal ein bisschen aufhören müssen, so zu verbohrt zu sein und ihren eigenen, wie gesagt, Rassismus oder Antisemitismus mal ein bisschen ehrlicher reflektieren müssten. Weil das ist ja der große Unterschied. Du hast ja Leute, die reisen in verschiedene Länder und eigentlich müsste die Begegnung ja dafür sorgen, dass man nuancierter denkt und offener denkt. Und wir sehen ja genau das Gegenteil teilweise. Also wir sehen ja eine totale Verschärfung von Positionen. Ne? Und ein Ausblenden der Nuancen. Und das ist halt was, und sagen, ja, oder vielleicht muss man halt einfach mal Social Media ein bisschen abstellen für eine Weile. Also nicht vom staatlich, sondern sozusagen einfach für sich das raushalten. Und dann löst man sich so ein bisschen von diesen, ich finde ja ganz viel, wie gesagt, Scheindebatten. Also Scheindebatten deswegen, weil die Betroffenen diskutieren ja nicht mit. Die Menschen im Iran haben keinen Zugang zum Internet und die Leute in Israel sind gerade damit beschäftigt, mal zu schlafen und die Nachrichten zu lesen. Also du siehst ja gerade auch, und das ist was anderes als nach dem 7. Oktober auch, muss man sagen, dass die Betroffenen ganz viel gar nicht mitdiskutieren. Weil die haben keine Zeit dafür. Also wie gesagt, die Menschen oder keine Zeit oder halt wirklich gar keinen Zugang zum Internet. Also ein iranischer Freund schrieb gestern Abend noch bei Instagram, dass er nicht weiß, ob das Internet jetzt wieder abgestellt wird. Er ist weiterhin nur noch per Mail erreichbar. Und seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. So, und ich glaube, Krieg ist dann, weiß ich nicht, vielleicht ist also Krieg ist dann vielleicht, wenn wir, Dritter Weltkrieg ist dann, wenn wir nicht mehr die Zeit haben, uns über den Diskurs so zu unterhalten.
Erlaubst du mir noch eine naive Frage? Nehmen wir mal an, das ist jetzt alles erfolgreich, der Iran wird ein freies Land, eine Demokratie. Sind damit dann die Probleme gelöst im Nahen Osten?
Nee. Gute Frage. Ich meine, ja, also ja, ich kann nicht so weit denken. Ich kann dir nicht sagen, ob dafür müsste ich erstmal irgendein Szenario sehen, dass das jetzt hier wirklich so weit passiert, also dass das halt eine friedliche Lösung
ist. Weil das ist ja das Versprechen. Also weißt du, das ist ja so ein bisschen das Versprechen, wir befreien den Iran. Die Hoffnung ist dann, also das ist zumindest die israelische Perspektive darauf, ist dann eben, dass die Opposition übernimmt an irgendeiner Stelle und das geschwächte Regime stürzt. Und dann?
Ich weiß gar nicht, Israel, also sozusagen, erstens kannst du nicht beides erreichen unbedingt. Ich glaube nicht, dass du sozusagen die militärische Schlagkraft und den Stopp der Atombombe erreichen kannst und einen Regime-Change und das alles am besten noch irgendwie innerhalb von wenigen Tagen ohne großer ziviler Verluste. Man weiß, dass Israels Armee zum Beispiel vielleicht jahrelang mit dem Geheimdienst zusammen irgendwelche Operationen vorbereitet hat, um ihre militärischen geheimdienstlichen Ziele zu erreichen. Und man weiß, dass Netanyahu natürlich seine politischen Ziele hat. Aber wir wissen auch, dass weder die eine noch die andere Seite sozusagen die Drecksarbeit, um bei diesem furchtbaren Wort zu bleiben, die Drecksarbeit macht, aber das danach nicht mehr aufräumt. Also dieses, weißt du, dieses sozusagen, man schafft vielleicht man schwächt das Regime irgendwie, aber da wird nichts wieder aufgebaut. Das muss dann schon, das müssen die Menschen ja selber dafür sorgen. Ich glaube, das Maximale, woran man denken kann, ist im Moment, wie kann man dafür sorgen, dass hier einfach nicht so viele Zivilisten sterben in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, Jahren.
Macht das Sinn? Wann gehst du?
Ja. Wohin? In Shelter?
Wann verlässt du Israel?
Weiß ich nicht, noch nicht. Habe ich noch nicht vor.
Hast du darüber schon nachgedacht?
Nö, gerade am allerwenigsten. Aber ich denke überhaupt gar nichts nach im Moment. Ich denke darüber nach, ich glaube, das hatten wir auch schon durchaus ein paar Mal gesagt, damals auch zu meiner Mutter nach dem 7. Oktober, ist, wenn man Israel unbedingt verlassen muss, weil es wirklich so krass gefährlich ist, sind wir alle in Gefahr. Also weil einfach sozusagen es gibt kein Szenario, in dem Israel so schwer angegriffen wird, dass Bunker nicht reichen und es führt nicht zu einem Weltkrieg.
Hast wie du Schwierigkeiten hast, das so.
Ja, weil ich mag das nicht so, dieses, wenn wir die ganze Zeit jetzt schon über Dritten Weltkrieg reden, werden wir gar nicht merken, wann es ist. Ich finde, das, weißt du, das bringt nichts, darüber zu reden, so viel. Wir müssen immer bei den Konkreten bleiben, deswegen bin ich da so ein bisschen. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß genau, was du meinst, aber ich manchmal denke ich auch, wir müssen es langsam mal benennen.
Aber es wird teilweise ja benannt. Also es ist jetzt nicht so, dass es nicht benannt wird. Zum Beispiel, ich hatte das letzte Woche schon den Podcast von Anne Will mit ihrem Friedens- und Konfliktforscherin. Ich sage hier nochmal kurz den Namen, um nicht da auch wenigstens vollständig zu sein. Nicole Deitelhoff. Und da meinte sie, vor einem Jahr hat sie, glaube ich, davon gesprochen, dass es ein globalisierten Konflikt gibt und jetzt gibt es einen globalen Konflikt oder so, oder einen Weltkonflikt. Mhm. Und das ist halt, das finde ich, da müssen wir dabei bleiben. Also wir müssen jetzt wirklich sagen, okay, da gab es halt verschiedene Konfliktszenarien, die alle so passiert sind und jetzt hast du halt den riesigen Problemfaktor Donald Trump und der macht das halt zu einem Weltproblem. Und das sehen wir jetzt halt da gerade auch ganz konkret. Und wohin das noch geht, werden wir halt sehr relativ zeitnah sehen und dann können wir uns darüber unterhalten.
Abschließend eine Frage, auch wahrscheinlich nicht so einfach zu beantworten, aber es interessiert mich sehr. Wann ist denn dieser Krieg aus der Sicht von Netanyahu gewonnen?
Gute Frage. Wir sehen ja gerade, das habe ich auch in einem Artikel neulich geschrieben, Netanyahu selbst wenn sie erfolgreich sind, Leste feiert er das ja gerade nicht. Also er schürt ja immer weiter die Angst. Ne? Sie waren ja sehr erfolgreich gegen die Hisbollah. Und da ist trotzdem nicht Netanyahu. Er hat dann gesagt, der Krieg ist gewonnen oder das ist gewonnen. Der hält dieses Angstszenario weiterhin aufrecht bisher. Und seine Politik beruht ja darauf.
Ist das auch das mögliche Problem? Weil man fragt sich ja aus europäischer Sicht auch so, warum diese vielen Fronten?
Die vielen Fronten hat schon der Iran eröffnet, ne, mit seinen Proxys, die sozusagen, die alle installiert wurden. Und dass die Hamas da einfach am 7. Oktober dann wohl Eigeninitiativ an dem Tag, in diesem Kontext, losgeschlagen hat. Und die Hisbollah ist ja nur halb dazu gestoßen, also so war so unentschieden mit ihren Angriffen, aber hat halt auch nicht abgelassen. Und auch die Houthis waren ja sozusagen die Angriffe der Houthis waren ja zuerst da, bevor es die israelischen Gegenanschläge, also Gegenangriffe gab. Genau.
Ich glaube, es ist lustig, jedes Mal, wenn ich dich anfrage, habe ich so ganz viele Fragen in meinem Kopf und hoffe mir jedes Mal, dass ich rede jetzt mit Steffi, danach habe ich Klarheit, da verstehe ich das endlich. Aber es ist so, also es ist einfach, es ist illusorisch zu glauben, dass wir in Gesprächen für Klarheit sorgen kann. Ich hoffe, dass man aber irgendwie, wenn wir beide uns darüber unterhalten, so eine gewisse Orientierung geben kann. Also, weil das gibst du mir, das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen.
Okay, das ist auch tatsächlich viel mehr, glaube ich, kann ich auch nicht schaffen. Also wie gesagt, ich glaube, wenn Dritter Weltkrieg ist, werden wir keine Zeit mehr haben, uns über diesen ganzen Diskurs dazu zu unterhalten und wer hat jetzt und wer was und so weiter, weil dann halt auch alle anderen damit beschäftigt sind, in den Bunker zu rennen und zu überleben. Und der Krieg hier kann entweder kurz enden oder er wird lange dauern. Und alles hängt davon ab, ob die USA einsteigen oder nicht. Um eigentlich das zu erreichen, was Israel erreichen möchte, ist nach allem wissenschaftlichen oder Stand, was wir an Wissen haben, sind die USA zwingend nötig als Unterstützer, offensive Unterstützer, nicht nur defensive. Was es aber heißt, wenn die USA wirklich eintreten mit einem politischen Führer wie Donald Trump, ist absolut unpredictable und unberechenbar in dem Sinne. Und das, genau.
Super, ich würde dann am Anfang der Folge einfach sagen, es gibt 51 Minuten, dann könnt ihr euch am Ende die komplette Zusammenfassung anhören. Vielen Dank, dass du einen kleinen Rückblick und einen Blick in die Gegenwart und aber auch in die Zukunft mit mir heute gemacht hast. Und auch ich danke, dass du...
Ja. Lest unbedingt die Texte von Umid bei Zeit Online, würde ich gerne sagen. Und eine Empfehlung zum Iran ist, ewig alt, aber Couchsurfen im Iran. Ich glaube, einen besseren Einblick in das, wie die Menschen ticken im Iran, habe ich nie gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ganz schlimmes Buch, kennst du das?
Ja, der hat auch noch ein zweites geschrieben.
Ja, Couchsurfen ist woanders. Ja, irgendwann in einer anderen Diktatur, glaube ich, oder so. Aber Couchsurfen im Iran fand ich damals sehr interessant.
Sollten wir alle mehr Couchsurfen? Sprechen wir nächste Mal. aus dem Couchsurfing-Alter sind wir raus. Ja. Vielen Dank.
Ich danke dir. Tschüss.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. Zum Beispiel, indem ihr bei Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt sogar einen Themenvorschlag? Kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Wenn euch Alles muss raus gefällt, unterstützt uns gerne auch auf Patreon. Dort versorgen wir euch mit exklusiven Podcast-Folgen, unseren Themenkonferenzen, Specials zu unseren Drehs und anderen tollen Extras. Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen donnerstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles muss raus ist eine Produktion von PQPP2 GmbH. Redaktion: Luca Lau, Katharina Merzenich, Thilo Mischke, Marlon Plaas. Audioproduktion und Musik: Leo Ebert Glang. Moderiert wird Alles muss raus von mir, Thilo Mischke. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Disclaimer: Dieser Podcast ist ein zeitaktuelles Dokument. Informationen und Perspektiven können sich mit der Zeit verändern. Bitte beachte, dass sich neue Erkenntnisse oder Entwicklungen auf die hier besprochenen Themen auswirken können.